So, läuft.
Ist schon wieder so staubig hier. Warum hat hier niemand geputzt?
Hättest du ja selber mal putzen können.
Warum sollte ich putzen?
Das ist deine Hütte.
Ja und? Sieht so aus, als würde ich putzen.
Wenn ich so... Nö, eigentlich nicht.
Also eigentlich müsste ich mal wirklich mich nochmal darauf umhören, was für dienstbare Dämonen man sich beschwören kann, die putzen. Alles so staubig hier.
Ich glaube, das ist schwierig mit dienstbaren Dämonen, die putzen. Ich glaube, Hexer sind auch zu teuer, um sie zum Putzen zu bringen.
Ah, Hexer sind sowieso so nutzlos.
Ja, alles klar. Ja, aber heute sind wir nur zu zweit.
Ja, und heute wollen wir auch eigentlich aus diesem ganzen miefigen Fantasy mal raus.
Ja, das ist ja ganz lustig, aber es gibt ja noch so viele andere Dinge.
Genau. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es jetzt erstmal ein
Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Catlady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
So, Intro fertig. Yay!
Yay. Ja, wie gerade schon gesagt, genau. Yama ist krank, deswegen bekommt ihr heute nur uns beide.
Ja.
Ihr wisst, wie viel wir quasseln. Wir kriegen die Zeit schon voll.
Ach, bestimmt.
Und wir fühlen uns dabei dann ausnahmsweise mal nicht schlecht, dass wir die ganze Zeit Yama nicht zu Wort haben kommen lassen.
Nee, Yama hat halt einfach eine echt heftige grippale, was auch immer, Blerk und kann halt auch gar nicht reden.
Ja, und wir konnten jetzt den Termin für die Aufnahme auch schwer verschieben.
Ja, weil sonst kommt ja gar nichts mehr zustande. Wir sind ja eh so krass im Verzug, verdammt da. Mist.
Ja, es war halt, ihr wart so viel auf Con.
Ja, nee, nicht nur das. Wir hatten ja dann dazwischen, musst du auch nochmal arbeiten, damit du überhaupt auf Con fahren kannst, damit du Geld hast, um auf Con zu fahren.
Ja, aber immer wenn ich Zeit gehabt hätte, wart ihr
waren wir auf Con. Und wenn wir Zeit gehabt hätten, warst du in Paris oder in Prag oder wo auch immer.
Oder in Würzburg. Nein, von Würzburg bin ich
ja sogar vorbeigekommen. Nee, da bist du ja sogar extra aus deinem Urlaub noch gekommen.
Ja, aber ich war auch auf Con.
Wir waren alle schwer beschäftigt.
Ja, also die zweite Jahreshälfte letztes Jahr war schon auf dem krass. Busy.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, nachdem wir ja irgendwie anderthalb Jahre auf Pause geschaltet waren, dass jetzt einer auf die Vorspultaste gedrückt hat.
Ja, wie so kleine Duracell-Batterien.
Ja, ey, voll. Also da ging ja dann auch wieder so viel und auch jetzt, das ist mir auch aufgefallen, sämtliche Con-Bewerbungsfristen fangen viel, viel früher an dieses Jahr. Ja? Also hätte mich nicht gewundert, wenn du dich jetzt schon für die Max bewerben könntest, die erst im Oktober 2023 stattfindet.
Die
aber du bist jetzt schon Bewerbung für Vimaikai und die ist erst im Juni.
Die Yayuko findet dieses Jahr wieder statt.
Oh, wie geil!
Und die haben jetzt tatsächlich ihre Programmbewerbungen eröffnet und die ist wieder im November.
Oh, geil. Oh, danke für den Tipp. Ich glaube, ich bewerbe mich da.
Ja, mach das.
Vor allem Yayuko, Mann. Wie lange war ich da nicht mehr? Oh,
also,
so lange.
Sie haben jetzt auch die U18-Leute komplett rausgeschmissen. Es ist nur noch U18.
Ah, schön. Und nichts gegen junge Leute, um Gottes Willen. Aber
es macht eine Veranstaltung mit einem Yaoi- und Yuri-Fokus.
Also sprich,
ein bisschen einfacher für die Künstler und
dass sie nicht alles unter dem Tisch verkaufen müssen. Sondern
ja, wenn du einfach alles auf den Tisch schmeißen kannst, was du da dabei hast. Also gerade für die Künstler, die in der Artist Alley da stehen. Wenn du halt dann wirklich mal das auspacken kannst, gerade auf so einer Con, was du in deinem Portfolio hast, schon schön.
Ja, das ist geil. Ja, danke, super, danke.
So, und jetzt schnacken wir schon wieder über typische Dinge.
Wo wir eigentlich gar nicht, genau, ja, sind wieder typisch, ne? Wir kommen wieder vom
Hundertsten ins Tausendste. Wir sind da voll gut drin. Wie ihr seht, wir kriegen die Zeit schon gut
locker. Okay, aber wir wollten heute mal wieder über LARP reden. Und dieses Mal reden wir aber mal nicht über Fantasy LARP, weil, ich meine, wir sind zwar alle Fantasy LARP Spieler und das auch mit mehr oder weniger Leidenschaft.
Begeisterung.
Ja, genau, mit Begeisterung und Elan. Aber es gibt ja auch noch andere Fantasy. Es gibt ja auch noch andere LARP-Richtungen, die nicht Fantasy sind.
Genau, also das größte, glaube ich, in Deutschland dürfte es Endzeit-Lab sein.
Mittlerweile, ja. Ja, wobei, weiß ich nicht, ob Harry Potter-Lab, ja, nicht mehr so. Es hatte eine Zeit lang, da war Harry Potter-Lab wirklich eine ganz große Nummer, neben dem Fantasy. Mhm. Dann kam aber Endzeit.
Ja, Endzeit ist halt, also ich kenne super viele Leute, auch aus dem Fantasy-Lab, die halt auch Endzeit mal spielen.
Ja.
Und ich kenne super wenig Leute, also außer euch, noch irgendwie eine andere Lab-Freundin, die auch Harry Potter Lab spielt.
Ja, ja, ich glaube, die erzählen das aber auch teilweise nicht. Weil das war auch eine ganz lange Zeit. Es kam ja quasi aus dem Cosplay
ja, also,
ins Lab rüber.
Ich glaube, das, also auch von der Con-Menge und auch dann von der Menge an Leuten, die auf jeder einzelnen Con
ja, ja,
sind.
Natürlich.
Da sind natürlich die Endzeit-Cons auch einfach größer.
Nein, selbstverständlich, es sind kleine Cons. Ich meine, ja. Ich muss das wissen, ich habe damals haben wir das mitbegründet.
Ja.
Das war aber auch so die Hochzeit der Harry Potter Cons. War so 2006 bis 2013, 14 ungefähr. Mhm. Und danach haben sich dann halt auch Orgas mal auseinandergelebt. Dann haben sich Konzern waren dann irgendwann zu Ende von der Plotreihe her. Dann haben sich auch mal eine Orga, hat sich auch mal zerschlagen. Dann gab es irgendwo anders wieder eine neue Con und. Ja. Es gibt jetzt immer mal noch ein paar, aber es gab ja jetzt auch diese Diskussion von wegen Rechten. So Warner Brothers hat da so ein bisschen so, ne, was wird das hier? Und ich glaube, daraufhin haben halt auch viele gesagt, oh, wir nennen das anders.
Ja, teilweise sind sie auf Sachen, die nicht so, haben sie eigene Akademien mit dem quasi Harry Potter Hintergrund.
Also sie nehmen schon die Wizarding World auf jeden Fall.
Und
sie benennen das halt um.
Ja, geben andere Namen. Das, was ich jetzt noch mitbekommen habe, was zuletzt war irgendwie, und der Fokus hat sich, glaube ich, auch ein bisschen inzwischen umverlegt von den Schullabs auf Wizarding World allgemeiner.
Ja, du hast halt sehr, du bist halt jetzt, ich weiß noch von dieser einen Schule, das ist, glaube ich, bei Polen, wirklich Polen, Berlin, das ist noch ein relativ großes Event. Die spielen, glaube ich, auch noch regelmäßig, diese Zauberschule.
Mhm.
Und dann gab's irgendwie noch eine, die haben so eher, waren so ein bisschen so Durmstrang-mäßig am
genau,
Start.
Genau, das Durmstrang-Lab habe ich mitbekommen, da haben nämlich bekannt.
Es gab aber auch nur zwei davon.
Und was ich jetzt zuletzt mal mitbekommen habe, was jetzt auch irgendwie im Winter nochmal stattfand, war ein Auroren-Lab.
Weiß ich. Ja, ich habe davon gehört, aber ich habe meine beiden Auroren-Charaktere, ja gut, der eine ist tot und der andere nicht. ich hatte nur zwei davon. Ja. Einer Ravenclaw, einer Slytherin und beides irgendwie Arschlöcher. Ja. Aber ich glaube, das gehört zum Auroren-Beruf, dass du Arschloch bist. Aber
es sind Polizisten.
Es ist richtig. Ein anderes Thema. Anderes Thema. Okay,
genau,
Endzeit.
Also,
wir waren bei Endzeit.
Ja, genau.
Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich frage mich immer, was finden die Leute da dran? Also ich gucke mir gerne mal ab und zu einen Katastrophenfilm so à la Roland Emmerich an, ne? So The Day After Tomorrow oder Schlag mich tot hier, was er nicht alles gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Film von ihm war. Keine Ahnung, aber so postapokalyptische Geschichten. Aber ehrlich gesagt denke ich mir so, fuck, unsere Welt geht sowieso gerade vor die Hunde. Wieso muss man das auch noch forciert auf einer Con bespielen? Ja, muss ich jetzt mein Bier aus einer Konservendose mit angebautem Henkel saufen? Also
ich glaube, dass der Reiz so ein bisschen von dem Setting ist, dass du kannst es halt darstellen. Gut.
Ja,
und das hilft der Immersion halt sehr, sehr gut. Und die Vorbilder dafür das Ganze stammen ja jetzt auch nicht mehr, also werden jetzt, glaube ich, teilweise ein bisschen abgedatet, aber traditionell sind die Backgrounds von Endzeit Labs ja noch quasi dieses atomarer Winterszenario aus dem Kalten Krieg.
Ja, super. Das ist aber gerade so aktuell, dass ich das ehrlich gesagt nicht bespielen möchte. Also ich habe gerade zu viel Schiss vor einem wirklichen...
Aber du bist doch ein Kind der 80er.
Ja, trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen.
Gerade deswegen. Das ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das nicht so bedrohlich gerade. Da habe ich vor anderen Dingen mehr Angst.
Es gibt viele Dinge, vor denen ich gerade Angst habe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also für mich muss ich sagen, ich hätte auch ehrlich gesagt Komfort.
Weißt du, was ich hartes Mal also das eine Endzeit-Lab, wo ich war,
ja,
war ein Post-Pandemie-Lab.
Oh, toll! Wie passend! Super!
Das war 2014.
Die haben das gewusst.
Nein, haben sie nicht.
Für die Schwurbler hier, das haben die bestimmt gewusst. Nein,
um Gottes also, Sinn. Und das, und ich war dann, als dann jetzt wirklich so Pandemie war, war ich so ein bisschen so, ha, ja, ich erinnere mich noch an das Amt für Hygiene. Das war nämlich auf diesem Lab der letzte Überrest einer staatlichen Organisationsmacht. Der letzte Überrest war das Amt für
Hygiene. Das Amt für Hygiene.
Ja. Ach, und die hatten ein Radio. Die Orga, wundersüß, wunderbar. Die haben in dem Restaurant quasi der Kneipe auf dem Gelände haben sie im Hintergrund immer mal wieder das Radio laufen lassen mit ihrem voraufgenommenen Radioprogramm von Hygiene 01 mit dem wunderschönen Jingle Hygiene, Hygiene, Hygiene 01.
Oh Gott.
Wunderbar. Inklusive fucking Radio-Jingle. Es war gab's fantastisch. Ich glaube ja.
Sagrotan.
Also zum Thema Apokalypse und Lab und
okay,
so.
Okay, das hat schon wieder Humor. Ne?
Ja, das ist also wieder lustig. Das war eine interessante, einfach eine interessante Con. Und okay. das war tatsächlich bisher das einzige Endzeit-Lab, auf dem ich war.
Okay.
Und ich wollte halt, also für mich war es so ein bisschen, ich wollte auch mal ein anderes Lab als Fantasy ausprobieren.
Ja klar, Logo.
Und Endzeit ist da halt teilweise super easy zum Reinkommen, weil du kannst einfach irgendwelche alten, abgetragenen Klamotten anziehen, einmal einen Hang runterrutschen und dann bist du richtig, dann ist angezogen. Alles, genau.
Also im Prinzip wie beim Witcher Lab, wenn du deine schöne, schöne gepimpte Rüstung nimmst, dich damit einmal durch die Schlammpfütze rollst und dann sagst, yo! Und ja. alle Witcher-Laber würden sagen, yo, authentisch.
Ja, und ja, okay. Beim Endzeit ist das halt einfach, du nimmst irgendwie deine ranzigsten alten Klamotten aus dem Schrank,
geil,
ziehst sie an, rollst einmal durch einen Steinbruch, damit auch alles schön angerissen ist, und dann bist du
gut ready. Angezogen, ja, läuft, alles klar. Okay.
Und ich habe das, ja genau, also das ist, ich glaube, das ist eben auch gerade ein Faktor, warum es so beliebt ist, weil du kannst, klar, du kannst unglaublich viel Energie in diese Klamotten stecken, aber du kannst
machen
auch
ja auch viele
am dann. Anfang, gerade wenn du mal reinschnuppern willst, ob das, ob
bist
du Bock
drauf
hast.
Bist einfach ein abgefuckter Typ.
Kannst du einfach irgendwelche Klamotten aus deinem regulären Kleiderschrank, du musst nichts nähen, großartig, du musst dir nichts Besonderes kaufen, du brauchst keine Rüstung und auch waffentechnisch oder sowas.
Sonstigen Shit. Sondern du kannst einfach mal probieren gehen.
Ja, du kannst cool. Und du
okay,
und
dafür
viel
ist es schon
waffentechnisch
geil.
Zum Beispiel auch auf vielen Endzeit-Cons hast du Nerfguns, die nicht neonfarben angepinselt sind, sondern die halt umlackierst.
Ja, mein Gott.
Und eine Nerfgun kriegst du halt in jedem Spielwarengeschäft.
Ja, was kostet
für 20.
die? 20, ja.
Riesige, wenn du eine riesige, fette, krasse
dann kostet
willst,
halt
dann kostet sie 50. Genau, also das ist.
Ja, aber gut, das hält sich ja wirklich in Grenzen. Nimmst noch einen Schlafsack mit und ein Kopfkissen.
Genau, also du,
und ein bisschen
Zahnputzzeug dann hast
und
du teilweise gerade bei den Endzeit-Cons weniger Zelt-Cons. Das heißt, du brauchst auch kein Camping-Equipment. Du bist häufiger in irgendwelchen Schlafsälen oder sowas untergebracht.
So barackenmäßig dann?
Genau. Ja. Das heißt, das ist einfach fürs Mal spontan dahinfahren weniger Aufwand als viele Fantasy-Cons.
Es ist halt aber sehr back to the roots. Also du musst dich wirklich, du darfst keine Angst vor Dreck haben.
Ja, du darfst keine Angst vor Dreck haben. Das ist korrekt.
Und also du wirst dreckig. Das ist auch gewollt, dass man da dreckig ist.
Und die
Duschen kostet.
Was halt vom Setting her dann wiederum die Sache eben ist, du hast zwar viele Trappings der modernen Welt, aber sie müssen alle nicht mehr funktionieren. Das heißt, du kannst auch als Orga die Kulisse relativ easy, indem du irgendwelchen kaputten Scheiß auf eBay kaufst, zusammenbekommen.
Und einfach irgendwo hinstellst, ja.
Ja, und den dann einfach auch nochmal den Steinbruch runterwirfst, dann sieht's authentisch aus.
Geil.
Und
aber das heißt, du kannst auch theoretisch, wenn du bei der Orga durchkriegst, hey, mein Charakter hat ein Handy, ja.
Ja, da ist meist die Sache, dass du halt, dass meist die Restinfrastruktur ja nicht mehr funktioniert.
Ja, gut.
Also dein individuelles Handy kannst du dann halt ohne Netz quasi, theoretisch, wenn du noch irgendwo Strom herbekommen hast.
Kannst du ja sagen, zumindest als Notizzettel ist es ganz brauchbar.
Genau, ja, solche Sachen gehen dann teilweise je nach Setting natürlich auch, muss man mal ein bisschen gucken. Aber du hast halt Überreste unserer Zivilisation sind ja alle noch da.
Ja.
Das heißt, es stört auch irgendwie nicht, dass im Hintergrund noch so ein, keine Ahnung, Hochspannungsmast steht oder sowas.
Ja.
Der steht da halt Der ist halt nicht kaputt gegangen. Nur das Kraftwerk, an dem er mal hing, das existiert halt nicht mehr.
Arsch, ja, genau.
Und deswegen ist es halt in unserer Welt ganz gut vom Setting und von den Locations her irgendwie umsetzbar, machbar. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Reiz, dass du halt diese Cons mit einem überschaubaren Aufwand auch irgendwie aufsetzen kannst. Mhm. Und dann hast du settingweise eben dadurch, dass die staatliche Ordnung weg ist, postapokalyptisch, das ist quasi der Staple von dem Setting,
ja,
dass du keine staatliche Ordnungsgewalt mehr hast und die Gruppierungen, die jetzt auf dem Lab da sind, eben keine äußeren Gesetze. Du hast
wahnsinnig viel NSCs, weil du einfach Player versus Player laufen lassen kannst, theoretisch. Ja,
und du, oder beziehungsweise du halt ein mehr oder weniger modernes Setting und mit mehr oder weniger modernen Werkzeugen halt einfach irgendwie jetzt neue Machtstrukturen erst aufbauen musst. Ja. Je nachdem, manche Settings sind auch zum Beispiel, wir kommen gerade aus dem Bunker raus. Manche Konreihen waren dann auch so nach dem Motto, naja, wir sind jetzt schon seit 5 Jahren aus dem Bunker raus. Es gibt Dinge, die aufgebaut sind, wieder auch auf der Oberfläche.
Ja. Manche Cons spielen aber auch in einem Bunker.
Ja, manchmal spielst du auch im Bunker, etc., etc., etc. Wir haben, also das Lab, wo ich war, war in einer Burg, die man auch mittelalterlich bespielen kann. Aber das war halt so quasi, diese Burg war der Vorstoßpunkt in das Zombie-Seuchen verseuchte Gebiet. Die sollte quasi gesichert werden, damit man dort wieder eine staatliche Ordnung etablieren kann.
Könnte, ja.
Wir waren quasi angeheuert, um das Amt für Hygiene bei der Sicherung dieses Vorpostens zu unterstützen.
Ah ja, okay.
Wir hatten dann leider das Problem, dass sie sich auch noch einen Sicherheitsdienst angelacht hatten, der korrupt war und sowohl die Beamten vom Amt für Hygiene quasi unter ihrer Fuchtel gehalten haben, als auch die restlichen angeheuerten Abenteurer quasi terrorisiert haben. Und der Plot eigentlich war, dass wir diese Sicherheitsdienstler wieder aus der Burg rausschmeißen.
Mhm.
Was dann auch funktioniert hat.
Ja, immerhin.
Aber ein bisschen länger gedauert hat, als die Orga ursprünglich vorgesehen hatte. Aber das war schon ganz amüsant. Und was für mich persönlich an der Con sehr, sehr lustig war, ist die ganzen NSCs von diesem Sicherheitsdienst. Ich kannte super viele von denen vom Fantasy Lab. Es war so dieses Hi.
Du Arschloch!
Hi. Ja, so ein.
Kann ich jetzt nicht drücken.
Einer, mit dem ich auf dem Fantasy Lab um die Zeit herum sehr viel gespielt habe, den ich ganz gut kannte, der hat mich quasi stasi-dienstlich behandelt. Der hat mit mir eine Stasi-Nummer abgezogen.
Sonderbehandlung, ja. Okay.
Der hat mit mir eine Stasi-Nummer abgezogen. Er hat auch gemeint, das hat er mit mir nur gemacht, weil er mich kennt.
Ja, weil er halt wusste, wie du, dass er mit dir, ne?
Dass ich stable genug für so einen Scheiß bin.
Ja.
Und dass ich ihm auch als Mensch genug vertraue, dass ich jetzt nicht irgendwie, dass ich das halt auch ein bisschen einordnen kann, dass das gespielt ist.
Und da kommt aber, das ist eigentlich echt eine coole Überleitung. Weil du hast mir vorhin so in der Vorbesprechung erzählt, ja, dass halt Endzeit, ne, einerseits sau cool sein kann, aber halt leider auch Potenzial birgt, wie natürlich auch alle anderen Lab-Richtungen oder allgemein Zusammenkünfte von Menschen. Wir wollen das ja nicht nur aufs Lab begrenzen. Auf Festivals gibt's dieses Problem wahrscheinlich auch en masse. Aber beim Endzeit hat man halt wieder mal, da haben die Arschgeigen wieder Ausgang gefühlt.
Ja, also ganz, ganz großes Problem leider im Endzeit fokussiert ist Sexismus insbesondere. Dadurch, dass die staatlichen Organisationen, staatliche Staatsgewalt nicht mehr existiert, ist es halt für viele aus dem Setting heraus so die Konsequenz. Ich kann ja machen, was ich will. Und
ist
für
ja
viele,
per se auch ja, okay, kannst du, aber.
Ja. Leider
da sind
wird es
halt
auch
Spielerinnen oder andere SpielerInnen, die gerne auch machen wollen.
Ja, auch irgendwas machen wollen. Und es wird da teilweise wirklich unsäglich schlimm in sexistische Klischees reingespielt. Und was sehr, sehr auffällig ist, ist die Unwucht auch in der Spielerschaft von vielen Endzeit-Cons. Endzeit-Cons sind deutlich männerlastiger als Fantasy-Cons. Hm. Auf Fantasy-Cons hast du easily, glaube ich.
Mittlerweile, Gott sei Dank, ja, einen großteils ausgeglichenen Anteil.
Auch schon seit über 10 Jahren.
Ja, ja, aber trotzdem ich komme halt noch aus den Anfängen und da war es halt mehr Typen als Frauen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank mehr.
Genau, also auf dem Fantasy.
Aber auf dem Endzeit halt noch nicht.
Nee, auf dem Endzeit, also ich weiß noch, dass ich auf der Con, wo ich war, was waren wir da, 200 Leute oder sowas? Hm. 200, 250. Und unter den SpielerInnen waren, ich glaube, 3 Mädels.
Wow.
Und ich war die Einzige, die nicht als Freundin von da war.
Ah, okay.
Also.
Ja, aber ist das dann wirklich so, dass die Kerle da einfach, keine Ahnung, einfach sagen, YOLO, ich lasse jetzt sämtliche zivilisierten Manieren einfach raus?
Manche ja. nicht alle, manche aber schon.
Ja, aber warum?
Und das.
Ich meine, es muss denen doch auch noch irgendwo klar sein, dass es ein Spiel ist. Und auch die Mädels haben Geld dafür bezahlt.
Die Sache ist eben einerseits, es sind so wenig Mädels da.
Ja, aber trotzdem, das heißt, sie sind ja da.
Du hast aber auch dieses, das bedingt halt auch quasi diese Männer unter sich pushen sich gegenseitig zu größeren Quatschgeschichten.
Ja, das ist leider so. Frauen unter sich ja auch. Das funktioniert auch anders.
Ja, ja. Also das ist halt diese... das führt halt da zu manchen Sachen dann, und dann sind Frauen halt wieder quasi exotischer.
Mhm.
Das heißt, die Männer nehmen dann auch wieder den Unterschied so krass wahr.
Mhm.
Und dann kommt es zu unterschiedlich qualitativen Reaktionen darauf.
Das ist sehr nett ausgedrückt. Unterschiedlich qualitative Reaktionen. Großartig.
Ja, also es gibt da auch, also ich glaube, es gibt da auch eine Menge auch offen interessiertes Flirten und sowas. Ich meine, es wird ja, man interagiert da sozial, aber es gibt halt auch einfach, also was meine Schwester von richtig viel Catcalling.
Kurze Zeit, Catcalling ist so, ey, süße, geile Titten, komm doch mal rüber. Oder hinterher pfeifen oder ne?
Ja.
Eindeutige Gesten, das ist Catcalling. Was die Bauarbeiter früher immer gerne gemacht haben.
Ja,
unter also, anderem, nicht
so,
nur.
So, also im Endeffekt so dieser ganze Dinge, Sachen, die so aus dem sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit Ding quasi so Dunstkreis. Und ich habe halt auch wirklich selber da erlebt, einfach wie auch die Rollen, die Frauen dann auf den Labs spielen, sind wieder noch öfter halt diese restriktiven, dienenden Rollen.
Ah, schön, wieder Kinder, Kirche, Küche, ja, so in der Ecke.
Das ist halt dann die Sanitäterin.
Ja, klar, die Heilerin wieder, ja.
Ja, genau, dann...
Willst du nicht eine Heilerin? Oh, hey, Kebekus hat da neulich, hast du das gesehen? Muss ich ganz kurz einhaken. Kebekus hat einen Exkurs gestartet in einer ihrer Shows, Caroline Kebekus, über Videospiele.
Mhm.
Und da hat sie halt auch eine Frau, sie wollte, ne, so, oh, jetzt wähle ich meinen Charakter aus. Und dann so, ja, ich kann den Barbar spielen, den Magier, den bla 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 bla. Und dann Frauen, die schöne Prinzessin, Jungfrau, und dann... Die sexy Kriegerin. Wie? Mehr Auswahl gibt's nicht? Ja, okay. Dann hat sie die genommen. Und dann war das auch wieder. Dann wollte sie Waffen kaufen. Ja, nee, es gab nur den Stab. Ja, willst du nicht lieber Heilerin? Und dann fragte der NPC immer, willst du nicht lieber Heilerin sein? Willst du nicht lieber Heilerin? Und sie so, what the fuck, Leute? Was ist los bei euch? Es gibt auch Mädchen, die spielen. Ich verlinke euch das Video mal in den Shownotes. Könnt ihr euch mal reinziehen.
Ja,
ist sehr lustig, aber also, leider sehr traurig, weil war.
Genau, also so. Das war halt eben...
Heilerin?
Also ja, Heilerin, Begleiterin, Freundin von, quasi.
Ja, klar, natürlich. Nur das hübsche Anhängsel.
Ja, also selten wirklich wieder so wenig Mädels und viele von denen dann halt auch wirklich mehr so als nicht auf eigene Initiative, sondern nur begleitet.
Ja, die wurden wahrscheinlich, der Freund hat sie belabert, dass sie mitkommt.
Ja, beziehungsweise
wahrscheinlich wäre sie lieber mit ihrer krassen Elfen-Motherfuckerin auf ein Fantasy-Lab gefahren und er hat aber gesagt, nee, lass doch mal auf Endzeit fahren.
Genau, ja, so ein bisschen läuft das wahrscheinlich bei vielen oder man
sorry
sagt,
für das Klischee.
Man sagt dann irgendwie, lass doch mal Endzeit ausprobieren und er ist voll Feuer und Flamme und sie ist so, ja, ich kann schon mitgehen.
So, ja, dir zuliebe.
Und das schlägt sich dann halt auch nieder. Ne?
Oh, weißt du, was ich schlimm fände? Stell dir mal vor, du hast ja auch noch viele Typen, die dann gerne laben und die Freundin ist halt so gar nicht laben. Ne? Gibt's ja auch. Soll ja angeblich funktionieren, so eine Beziehung. Gottes Willen, no shame. Der Brüller, jetzt stell dir mal vor, er kriegt sie wirklich überredet, auf so ein Endzeitlab mal mitzukommen, weil sie sich denkt, ja komm, der geht seit Jahren, jetzt gehe ich halt mal mit. Und dann erlebt sie so eine Scheiße. Oh Gott.
Mhm. Boah, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das häufiger mal passiert.
Mit ihr. Da habe ich echt nicht Mitleid, aber Mitgefühl.
Ja. Und
weil also, danach hat die ja noch weniger Bock.
Ja, also ich persönlich habe auf der Con, wo ich war, keine negativen Erfahrungen in die Richtung gemacht.
Du kannst froh sein.
Also sagen wir so, ich wurde zwar von dem Zuhälter angequatscht, ich habe den so hart zurückgespielt. Der wusste erstmal gar nicht, woran er ist. Der konnte mich halt gar nicht irgendwie sexuell belästigen.
Nee, weil du es nicht zugelassen hast.
Weil ich ihn quasi ad hoc so hart sexuell zurückbelästigt habe.
Ja.
Weil ich erstmal nicht zuordnen konnte, was der eigentlich von mir will. Und ich war so, ach so, du bist in dem Gewerbe tätig. Ach so, du bist... selber, ich habe ihn halt quasi erstmal zurück angespielt, dass
ja,
er die Prostituierte
ist. Okay, was kostest
ist.
Du denn? Ah nee, so schön, also sorry, 20, das ist zu viel. So
nee, ich war so nach dem Motto, naja, also wenn du noch jemanden findest und dir für mich zu zweit eine Man-on-Man-Show auflegt,
dann lege ich noch was drauf.
Dann können wir ins Geschäft kommen.
Geil!
Das heißt quasi, also das, ich habe, glaube ich, sein Super. Spiel damit auch signifikant unterlaufen, aber er war dann auch so ja, okay.
Ich gehe dann mal. Ich muss weg.
Es war halt einfach knallhart klar, dass ich nicht als Prostituierte zu rekrutieren war. Sondern als Kunde.
Ja, genau. Ja, gut. Und, nee, aber war das nicht deine Schwester, die da
ja, meine Schwester hat
beschissene Erfahrungen gemacht
hat? War mal auf dem Fate. Das ist eines der größten deutschen Endzeit-Labs gewesen.
Und ja, da muss man auch Namen sagen, weil es ist halt einfach das Größte.
Ja.
Und an sich ist es, glaube ich, auch eine geile Nummer und viele haben da super viel Spaß.
Ja.
Aber.
Genau.
So.
Sie ist da vor Jahren, das war auch schon noch mal ein paar Jahre vor Corona, also ist inzwischen schon länger her.
Vielleicht ist es ja mittlerweile auch besser. Wir waren nicht mehr
das
da.
Das Fate gibt heißt auch nicht mehr Fate. Das ist jetzt alles... die haben sich da auch irgendwie mit dem Rechteinhaber von dem Background zerstritten und weiß nicht was, alles kompliziert.
Auf jeden Fall nicht mehr so wie jetzt. So.
Und das findet statt in meiner Panzerfahrschule Malwinkel. Das ist eine ehemalige Sowjet-Truppenübungsplatz und Kaserne.
Das ist natürlich ein idealer
Platz. Sachsen-Anhalt, glaube ich.
Zum Machen. Ne?
Ja.
Ist schon passend.
Also abgefuckter alter Sowjet- Kasernenbunker.
Geil.
Mit Truppenübungsplatz
ja,
drumherum.
Läuft.
Schon sehr Endzeit.
Auf jeden.
Und meine Schwester ist da mit einer Gruppe hingefahren. Die waren recht cool. Die haben irgendwie so ein sozialistisches, postsozialistisches Bunkerkollektiv gespielt.
Ich stelle mir das so geil vor.
Und
so jeden Morgen kommen, wenn die aus dem Bunker kamen, auferstanden aus.
So ein bisschen.
Ja, aber ich stelle mir das einfach
hat,
für alle anderen super
sie
lustig
hat literally
vor,
davor
wenn die morgens so zum Zähneputzen gegangen sind mit diesem Lied auf dem, ne?
Also sie hat auch gemeint, also sie haben literally vorher so Briefing-Unterlagen bekommen mit alten sozialistischen Liedern und
ja,
so weiter
klar.
Und so fort. Also diesen ganzen Kladderadams.
Soweit erstmal so cool.
Sie hat da vorher viel vorbereitet. Ich habe ihr dabei ein bisschen geholfen, Klamotte fertig zu machen, etc. etc. Und dann, als sie wieder da war, habe ich so gefragt, so wie war's denn? Sie war so, die Gruppe war cool, aber die Con, uff.
Okay.
Also sie hat dann auch gemeint, sie fährt nicht nochmal hin, weil ihr die Gesamtstimmung auf der Con zu sexistisch, zu unangenehm war.
Also wirklich so schlimm.
Ja, also sie hat einmal gesagt, also ihre Gruppe war cool, aber die Con...
Aber das hättest du dann auch quasi am Wochenende irgendwo im Wald machen können, alleine.
Ja, also mit ihrer Gruppe hätte sie weiter gespielt, aber auf den Con hat sie gesagt, das das fand sie nicht cool, einfach
unangenehm.
Ja, einfach zu aggressiv, sexistisch in ganz vielen Kontexten.
Oh.
Und auch was da halt auch ist, ich meine, was wir generell in unserer Gesellschaft und im Lab auch so für ein Randproblem haben, ist, du hast halt da auch Rechtsradikale. die auch da sich dann natürlich
machen. Ja, natürlich. Und die da dann natürlich wahrscheinlich auch noch mehr, ne?
Die
nicht schön.
Ja, also und ich kann mir auch vorstellen, dass die gerade auch bei den Grenzrechten aus dem ganzen Umfeld mit dieser sozialistischen Bunkergruppe natürlich auch nochmal auf Konfliktpotenzial richtig draufgekracht sind.
Ja klar, Logo. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen gewollt, wenn man sowas spielt.
Ja.
Aber der Sexismus, der da, ja, aber ich glaube auch, dass die Orga natürlich bei, ich sag mal, so einem großen Con da auch dann einfach nicht die Manpower hat oder die Human Power, nennen wir es einfach mal so, sich da auch wirklich effektiv drum zu kümmern.
Ja, das ist, denke ich, wir haben auch in der Vorbesprechung kurz...
Was ist, weil ich glaube, solche Cons halt ziemlich geil sein können für alle Beteiligten.
Ja, und was beim Endzeit-Con ja auch immer so noch so eine Sache ist, du bist eben in einem Setting, in dem Lieferketten nicht mehr funktionieren.
Nee, und es wirklich Sachen verknappt werden.
Genau. Und
Spielfluss.
Genau, und du mit Mangel... Wirtschaft, Mangel, Versorgung spielst.
Ja.
Und das ist nochmal was.
Es ist halt härter. Das ist
ja, und das
härter.
Da
weil, weißt
viele
du auch,
Orgas reflektieren da und sind da vorsichtig mit. Denn wenn du wirklich dann, wenn du realistischer rangehst, dann bist du bei Lebensmittelknappheit.
Ja, und wir haben,
wird's gefährlich.
Ja, weil wir haben viele Experimente gesehen von Leuten, die man in den Bunker gesperrt hat. Und das waren Leute, die waren gewohnt, Befehle zu empfangen und zu geben. Und es gab nach 3 Tagen auch fast Mord und Totschlag.
Ja.
Ne? Und da war keine Verknappung im Spiel. Wenn du jetzt aber wirklich Leute hast, die einfach keine Ahnung darf, die das halt machen, einfach aus Hobby, kann sowas ganz, ganz, ganz schnell ausarten. Und wir alle kennen den Film, das Experiment. Ne? Der ist natürlich auch überzogen dargestellt, aber trotz allem.
Ja. Und
so ganz weit hergeholt ist es nicht.
Ja, und die was halt bei der Verknappung auch noch die Sache ist, ist in dem Moment, in dem du mit Lebensmittelmangel spielst, dann sind Leute hungrig.
Ja, und Leute, die hungrig sind, können echt fies werden.
Ja, und da bist du einfach da packst du Leute ganz schnell in eine psychische Situation, die kritisch werden kann.
Ja, und wenn du dann nicht die Leute hast, um das zu betreuen und aufzufangen, wird das schwierig.
Ja, und deswegen zum Beispiel die Con, auf der ich war, haben sie da zum Beispiel einfach gesagt, nee, machen wir nicht. Fand ich auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel auch mit Lebensmittelmangel nicht spielen.
Nein, würde ich auch, da würde ich mich rausnehmen.
Ja.
Da hätte ich meinen eigenen Vorrat irgendwo dabei, wenn ich weiß, dass das, also erstmal, wenn ich damit spiele als Orga, schreibe ich sowas definitiv ganz groß in die An. Okay, gut. Aber da hätte ich als OT-Mensch hätte ich mein Zeug im Auto.
Ja, also das
wobei ich mir leider auch vorstellen kann, wenn Leute wirklich hungrig sind, würden die dir das Auto aufbrechen.
Ja, also tendenziell ist es dann halt so, dass du auch oft, also ich weiß, dass auf einer Con, die ich mal ausgeschrieben gesehen habe, haben sie im Endeffekt so 3 Stufen von Mangelspiel, denen du freiwillig mitmachen konntest.
Ah, du konntest quasi auswählen, ganz easy, normal und ganz hart.
Ja, genau.
Gut, okay.
Und
okay. Aber du kannst wahrscheinlich auch jederzeit wieder runterschalten, oder?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht genau, wie es dann in der Umsetzung funktioniert. Ich habe nur die Infos damals auf der Webseite von vorher
gelesen. Ich glaube, das war aber auch ähnlich wie beim Tales in Zeit. Bei diesem Bunkerlab war es auch so. Du konntest auswählen. Ne, normales Spiel, bisschen krasser, also auch die Wärter, die ja für dein sportliches Programm zuständig sind, dürfen dich ein bisschen mehr scheuchen und krass hart. Aber du konntest auch jederzeit mittels Safe Wording sagen, ey, okay, ich möchte doch lieber wieder auf die lowere Stufe, das geht nicht.
Genau.
Also da waren auch immer OT-Räume, wo man sich zurückzieht, ne? Also da wurde sich wirklich, weil das war ja wirklich in einem Bunker.
Ja, ja. Das sind eben, da kommen wir auch zu einem anderen Punkt. In diesen Endzeit-Szenarien wird tendenziell mehr als im Fantasy Lab mit psychischer Ausnahmesituation gespielt, weil du einfach noch viel stärker in existenzielle Ängste reingeschoben wirst.
Ja, ja.
Wenn du möchtest.
Wenn du das möchtest. Das ist halt eine Sache, das ist nicht jedermanns Sache. Das kann man mal machen. Und dann vielleicht findet der ein oder andere diese Grenzerfahrung wirklich geil. Also es gibt wirklich Leute, die empfinden da Erregung für. Es gibt andere Leute, die finden das einfach mal aufregend, so wie im Horrorfilm gucken. Und es gibt Leute, die empfinden das aber als bereichernd und können einfach da auch wirklich Erfahrungen mitnehmen. Ja, ja, ich winke auch gerade hier. Können da Erfahrungen mitnehmen, weil sie wissen, okay, ich habe das jetzt mal erlebt. Ich brauche da gar nicht so viel Angst vor zu haben, weil ich habe eine gute Coping-Strategie, um damit umzugehen. Ja.
Also das fand ich
zum Beispiel super spannend. Und andere finden es furchtbar und gehen kaputt dran. Also ja. Das gibt halt alles.
Ja, also das fand ich zum Beispiel recht spannend halt mit der Endzeit-Con, wo ich war, wo dann eben dieser Bekannte von mir diese Stasi-Nummer mit mir anbietet. Die haben mich einfach random rausgezogen und mich unter einem Vorwand quasi erkennungsdienstlich behandelt. Mir mein OT-Taschenmesser weggenommen, gesagt, illegale Waffe, das hättest du nicht mit reinbringen dürfen. Du wirst jetzt aus der Burg geschmissen. Und das Ganze noch begleitet quasi durch so Sachen wie, er stand mit der Waffe hinter mir und hat gesagt, ich muss die Wand angucken.
Ja.
Und wenn ich mich umdrehe, dann hatte ich quasi die Waffe im Gesicht.
Ja.
Also Sachen.
Ja, wir hatten auf dem Fantasy Lab mal irgendwann der ist OT beim Zoll. Und der war damals Spielleitung da und der hatte gesagt, er würde gerne mal einen Con aufziehen, wirklich die Bösen cashen uns am Anfang und machen quasi ein Gefangenenlager mit uns. Und dann hat er aber auch wirklich, das war ein Einladungskon, er hat sich wirklich die Leute ausgesucht. Ich war da mit dabei, wo er genau wusste, die sind auch psychisch stabil genug, da nicht auszuticken. So. Und dann haben die haben uns Nummern vergeben. Also wir hatten keine Namen mehr, wir hatten Nummern. Ne, das war dann Gefangener Nummer 13, Gefangener Nummer, ne? Und die haben dann auch so blockwartmäßig wirklich sich einen aus irgendeiner Hütte rausgesucht. Das war ihr Liebling, der hat Zigaretten gekriegt, der hat Essen, der hat alles bekommen. Natürlich, um die anderen dazu zu bringen, ihn zu hassen. OT, es war aber auch wirklich so safe, dass wir alle immer wussten, ne, dass das ein Spiel ist. Und aber natürlich haben wir mitgespielt und natürlich haben wir den dann angefangen, ihm ein Bein zu stellen, ihn zu mobben. Ne, aber immer geguckt, dass beide Seiten, du kannst ja in den Augen auch noch sehen, wenn du ein halbwegs empathischer Mensch bist, siehst du schon noch, ob du gerade zu weit gehst oder nicht.
Ja, also es ist definitiv, was man halt
aber ganz, dabei ganz schwierig, das ist hart, ne?
Ja, also, man muss da wirklich vorsichtig sein und voll. Das macht diese, gerade wenn man eben in diese härteren psychologischen Sachen reingeht, dann sollte man wirklich auch wirklich Safe Words vereinbaren, kommunizieren.
Immer, und das ist
und damals eben Safe Gott sei Dank auch so. Rooms vorsehen. Das war zum Beispiel auf der Con, wo ich war, gab es zwar Mechanismen, glaube ich, an und für sich von der, aber die waren nicht so super transparent
kommuniziert. Und das ist ganz, ganz wichtig, das muss jeder vom NSC, der nur die Toiletten bestückt, bis hoch zum höchsten SL-Menschen und genauso vom Neuling bis hoch zum Uraltlaper, muss jeder wissen, wie heißt das Safe Word und wo kann ich hingehen, wenn es mir nicht gut geht.
Ja, und das sind halt Sachen, wenn man eben in diese psychologisch anspruchsvollen Spielarten reingeht, wo man wirklich sich Gedanken drüber machen sollte. Da sehe ich aber auch generell, dass je jünger man jetzt in die Vergangenheit guckt, wenn ich dann irgendwie Ausschreibungen für Endzeit gesehen habe, da wird immer mehr gemacht. Ja. Die haben das immer mehr auf dem Schirm. Das ist bewusst, das ist bekannt.
Und viele
neuere Endzeit-Labs sind auch mehr eben in die Richtung Nordic Lab, auch wie das, was du gemacht hast.
Wo du dann wirklich reflektierst und hinterher auch nochmal sagst, okay, die Situation war, hätten wir besser machen können, fürs nächste Mal wissen wir das. Oder eben, wo man einfach auch hinterher nochmal wirklich reflektiert und sagt, okay, das lief gut, das lief noch nicht so toll.
Ja.
Da hätten wir vielleicht anders reagieren können. Und das ist wichtig. Ja, sagen immer alle, ja, ich will doch nur lapen. Das ist so ein Satz von den 90er Altlapern. Ich will doch nur lapen, wo ich mir denke, ja, es ist schön, wir alle. Aber es ist ein soziales Hobby und damit haben wir eine gewisse Verantwortung.
Ja, und auch nur lapen. Was heißt nur lapen für dich? Das ist ja eigentlich.
Und dann kannst du auch alleine in den Wald gehen und den Baum einbrüllen. Geht auch. Kannst du auch machen. Gelabt. Übrigens, dazu ein sehr schöner Artikel, gerade bei Betty. Also Orga SL Betty vom Schwarzen Lager des Drachenfests oder auch Labgeflüster. Der hat sich nämlich mit Sydney, einer Non-Binary Laperin, er und they haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, es braucht mehr Safety-Mechanismen im Lab. Und die fangen da jetzt gerade eine Reihe an, wirklich da mal zu gucken, was gibt es, was braucht man vielleicht noch. wenn ihr den Blog von Labgeflüster wirklich einfach mal verfolgt, ansonsten einfach mal abonnieren, mal gucken, mal durchlesen. Das ist echt interessant, was die beiden da auf die Beine stellen wollen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir davon noch mehr hören.
Ja, nee, klingt auf jeden Fall gut.
Und das kannst du halt auch für jedes, egal welches Setting. Wir wollen mal weiter die Settings beleuchten jetzt.
Ja, genau, wir sollen mal ein bisschen vorwärts kommen.
Ja, welches Setting du nutzt, du kannst das immer benutzen.
Ja.
Weil Sicherheit, emotionale Sicherheit im LARP ist einfach wichtig.
Ja. Punkt. So, aber dann machen wir mal, also jetzt habt ihr richtig Endzeit. Viel über Endzeit gehört.
Ja, Bunker-LARPs fallen da auch mit, unter anderem mit drunter. Ja. Ich würde sie da unter dem groben Begriff.
Ja, also der klassische, die meisten Endzeit-LARPs sind in Deutschland halt wirklich immer noch so ein, der dritte Weltkrieg oder die große Pandemie sind vorbei.
Ja, toll. Wow, das heißt, wir sitzen gerade mitten in einem Endzeit-LARP. Geil.
Ja, die Zivilisation ist zusammengebrochen. Das trifft auf unser Gesundheitssystem zu.
Ja.
Bildungssystem
ist auch kurz davor. Ne?
Genau, also die Zivilisation ist am Zusammenbrechen. Jetzt müssen wir noch die poststaatliche Stufe erreichen. Ich glaube, das wollen wir nicht.
Nein.
Auf jeden Fall, genau.
So ein bisschen Ordnung ist doch ganz schön.
So ein bisschen. Zuverlässigkeit.
Ja.
Ganz grandios. Ganz
tolles Wort. Ja, was haben wir noch? Es gibt so viel. Es gab eine Zeit lang, ich glaube, dass es das auch noch gibt. Es gibt wirklich LARP auf dem Schiff. Also so Seefahrer-Piraten-LARP. Also wo wirklich auf Schiffen auch gespielt wird. Natürlich immer mit einer relativ kleinen Besetzung, auch relativ teuer, weil natürlich...
Ne, und die Menschen müssen halt schon irgendwie segeln können.
Also zumindest, es ist schon immer noch eine Crew anwesend, die wirklich segeln kann.
Also ich habe schon von Cons gehört,
aber es gibt wohl auch
auf kleinen Segelbooten unterwegs bist, da hast du dann nicht genug Crew, um sowas zu machen.
Da musst du dann wirklich jemanden haben, der auch einen Segelschein hat und einen Skipper dabei und sonst wird das halt nichts. Aber stelle ich mir aufregend vor. Dann gibt's Star Wars LARP haben wir zum Beispiel auch.
Science Fiction letzten Endes.
Genau, Science Fiction. Genau, da fällt ja auch Starfleet, hier die ganze Starfleet Corporation, also sprich die ganze Star Trek Ecke mit rein. Ich habe bei Star Wars LARP leider bisher nur von so Cantina-Bar mäßig, also sprich du triffst dich einen Abend in so einem Tavernenabend quasi.
Es gibt auch größere Sachen als das, aber ich wollte da mal unbedingt gerne in so eine Con-Reihe hin, aber ich glaube kein Ticket mehr bekommen und dann war irgendwie.
Ja, die gibt's glaube ich auch gar
nicht. Ja, die ich glaube, die haben auch Urheberrecht, Namensrecht, schwierig.
Ja,
alles.
Weil
Disney ein Scheißverein ist.
Ja, genau. Richtig. Ein ehrenloser Scheißverein. Fast wie die AfD. Verdammt. Nein, egal. Das Thema machen wir jetzt nicht auf. Aber, natürlich Star Trek.
Was es mal super Lustiges ausgeschrieben gab, war ein LARP in einem Setting als Mashup aus diesen 70er, 80er Science-Fiction-Fernsehserien. So Flash Gordon etc. Shit.
Das hätte mal was.
Die, also wirklich auch, wo quasi so die auch die Einladung für die Kleidung war, so bitte trashy.
Ja, klar. Nee, warum nicht?
Also das da habe ich aber auch leider nur von gelesen. Das hat mich super interessiert, aber da habe ich, glaube ich, auch nur after the fact irgendwie so Sachen drüber gehört und ich war so, das klingt saulustig, was ihr da macht.
Also was es wirklich gibt, ist wohl eben auch hier in Deutschland, ist gar nicht mal so klein, ist wirklich die Star Trek Ecke. Die wirklich ganze, die sind halt Crews von verschiedenen Schiffen. Die wirklich, ich weiß gar nicht, was die sich da teilweise mieten. Ich glaube, da ist alles dabei, von Kongresszentren bis Lagerhallen. Und da wirklich ihre ganze Kulisse aufbauen. Also die haben wohl ganze
Brückenkulisse
da im Schuppen
das
irgendwo.
Das ist nämlich genau das, warum das Science-Fiction-Lab so nischig ist. Ja. Du brauchst einen unglaublich hohen Aufwand,
weil du musst den Scheiß erstmal bauen.
Dahin zu
aber du hast halt wahnsinnig talentierte
Immersion
Bastler,
hast.
Das ist irre.
Ja.
Also ich meine 3D-Drucker for the win natürlich, aber halt auch du hast da Leute, die können da echt Dinge zusammenlöten, die fangen dann an zu blinken und
ja,
zu leuchten.
Ja, was glaube ich so ein bisschen da der auch noch die andere Sache dann natürlich ist, hast du dann irgendwie auch Software, die da unten drunter läuft?
Was? Teilweise. Ich glaube, du hast da teilweise auch einiges an Techies mit drin. Also Trekkies und Techies, die da wirklich kleine Apps für programmieren oder so. Also du hast dann aber auch da so Leute wie jetzt hier, wie heißen die Hübschen mit den langen, wie heißen sie denn? Du hast ja Klingon, also du hast auch Leute, die spielen Klingonen, du hast Leute, die spielen Romulaner oder Vulkanier. Und wie heißen die mit den langen Zöpfen nach hinten hier?
Das sind aber Twi'leks aus Star Wars.
Stimmt, das war, siehst du, auseinandergeschmissen. Ja. Die gibt's aber genau. da hast du auf dem Star Wars Lab auch gerne mal ein Twi'lek rumlaufen. Aber du hast auch beim Star Trek eben nicht nur Menschen, sondern auch andere Völker, die dort gespielt werden.
Romulaner, Klingonen.
Ja gut, Romulaner sind Vulkanier, die ein bisschen ausflippen. Aber das darf man den Vulkaniern immer nicht so laut sagen.
Hier liegt schon das Richtige dafür, das klingonische Wörterbuch.
Mm, genau. Klingonisch für Anfänger. Jawohl!
Und dann schmiss ich den Bücherstapel.
Und dann flog der Bücherstapel. Lass liegen, alles gut. Nee, jedenfalls... Ja, Star Wars und also Star Wars, glaube ich, sogar jetzt mittlerweile ein bisschen nischiger, was, glaube ich, einfach an Disney liegt.
Ja, das ist, glaube ich, damit noch schwieriger geworden.
Ich würde es zumindest vermuten, dass es daran liegt.
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, müssen die halt quasi, um noch weiter in dem Setting irgendwie spielen zu können, sehr viel weiter underground gehen, damit das nicht so einfach im Internet auffindbar ist und sie nicht angekackt werden von Disney. Und das macht halt auch die Organisation schwierig, weil je undergroundiger du organisieren musst, desto weniger Leute kannst du ansprechen.
Ja. Und der Punkt ist halt auch, Disney ist halt auch ein Verein, der halt wirklich hinterher ist. Also die
das ist ganz fürchterlich.
Die verklagen halt wirklich einen 16-Jährigen, der sein gebrauchtes Elsa-T-Shirt auf eBay versteigern will. Also. Ohne vorher die Markenrechte am Firmenlogo zu klären. Ne? Also schwierige Geschichte.
Und
Western Lab. Weiß ich nicht, habe ich gehört, gibt es, kenne auch einige, die das machen, also wirklich in der Western-Kulisse, wo ich mir aber auch denke, so, ja.
Was mich da auch so hart nicht gereizt hat, ist, dass eben auch diese Western-Klischees sehr sexistisch durchsetzt sind.
Ja, schon immer. Und aber da hast du wohl auch hier so Frauen à la Billy the Kid mit seiner ganzen Bande.
Ja, ja, klar, aber die Vorstellung ist halt dann tendenziell eben schon, ja, willst du da nicht als Frau im Saloon mitspielen? Als Nutte im Saloon.
Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, muss man aber nicht, aber das ist so mehr oder weniger von den Leuten, die ich kannte, die Western gemacht haben, die so gemeint haben, oh, wir würden gerne noch mehr Frauen im Saloon haben. Wo ich das ist nicht meine Art zu spielen.
Nee.
Und die hatten oftmals eben kein Konzept dafür, was ich da jetzt für eine Rolle sinnvoll eingebettet spielen könnte, die mir Spaß gemacht hätte. Deswegen bin ich da nie mit. Nee. Und das ist auch, und das ist halt noch so Western Lab. Inzwischen, glaube ich, ist da auch so ein bisschen noch die Debatte über Darstellung von Indigenen im Western.
Auch
nochmal so ein klar, Ding. Natürlich. Das wird in vielen Western-Darbs, glaube ich, sehr stark ausgeklammert.
Ja.
Da spielst du halt tatsächlich dann nur irgend so eine Fruncher-Stadt voller Weißer.
Und fertig.
Und der Rest wird ausgeblendet.
Ja. Ich finde es schwierig, weil ich meine, da muss ich halt echt sagen, also ich habe auch Freunde, die indigene Vorfahren haben, also die selber indigene in der Familie hatten oder hatten, weil die sind mittlerweile leider tot, weil alt. Aber halt auch, wir haben als Kinder alle Cowboy und Indianer gespielt, um das Wort jetzt mal wirklich zu verwenden, weil es ist ja ein feststehender Ausdruck, Cowboy und Indianer. Weiß ich nicht, inwieweit es wirklich... Ist es ein wahnsinnig schwieriges Thema, ob du da schon wieder bei der kulturellen Aneignung bist oder nicht?
Ja, das ist halt das Erste, wenn du als deutsche Kartoffel dann halt einen in Anführungszeichen Indianer
spielst,
dann bist du halt erstens in Grusel-Klischeeland abgesoffen.
Ja gut, es kommt drauf an. Ich meine, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dich halt auch nicht rot anmalst und nicht sagst, du heißt jetzt, weiß ich nicht, kochendes Wasser oder so, sondern du suchst dir halt wirklich einen vernünftigen indianischen Namen und beschäftigst dich vorher damit, würde ich das gelten lassen und sagen, okay.
Ich find's
aber das ist meine Meinung.
Ich finde es da sehr, sehr schwierig. Und dann ist eben auch noch, wir reden hier halt dann auch wirklich um von der fiktiven Darstellung real existierender Menschen.
Ja. Und das Schlimme ist halt auch, Indigene waren meistens die Bösen in den Filmen.
Ja, das
kommt ja noch dazu.
Auch noch. Und
oder die unzivilisierten Wilden. Und das ist halt wieder so.
Ja, also das sind so generell so die Sachen, die natürlich im Western da so mitschwingen. Kulissentechnisch ist Western auch so ein bisschen so eine Wonky-Geschichte, wo du es spielst. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen von Deutschland noch ist. Es gab mal in den 90ern eine riesige Masse an Westernstädten, als Freizeitparks.
In der Nähe von Augsburg gibt es noch eine.
Ja, die in Dasing.
Genau.
Und da spielen auch
viele.
Genau, ja. Da spielen auch.
Es gibt auch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen da in der Ecke, also da in dem Großraum Ruhrgebiet, schlag mich tot, gibt's auch noch einiges.
Ja, also die viele von denen sind inzwischen wieder abgebaut und im Zweifel irgendwas anderes stattdessen hingebaut worden. Aber es gibt noch ein paar von diesen Westernstädten so aus den 90ern und in denen werden eben teilweise quasi in der Off-Season kannst du dann da auch LARPen.
Ja.
Das ist halt auch so ein bisschen wieder das, um so ein Setting natürlich cool bespielen zu können, brauchst du eben irgendwie eine Möglichkeit, die Kulisse so aufzubauen, dass du Immersion hast.
Ja.
Und das ist...
ist halt schwierig.
Genau, das ist auch so ein bisschen der limitierende Faktor für viele andere Arten von LARPs, wo du eben diese Kulisse herbekommst.
Ja. Was, danke für die Überleitung, was ziemlich cool ist, also sag mal so, wo du ziemlich einfach eine Kulisse herbekommst, ist, was auch gerade, ich weiß nicht, warum das gerade wieder boomt, also es gab irgendwie vor 10 Jahren mal so einen Boom und dann war mal wieder eine Weile Ruhe, jetzt ist er wieder, habe ich den Eindruck, mehr, so Golden Twenties. So LARP, wirklich Golden Twenties, also mit Pelz und Zigarettenspitze, ne, so das ganze Klischee und Schirmscham und Melone.
Bubikopf-Frisur.
Mit Bubikopf-Frisur bei den Ladies und dem hier Cosmopolitan in der Hand. Bei gediegenem Jazz in irgendeiner coolen, schicken Lounge rumhängen. Also
diese 20er Jahre Champagner-Gläser.
Da war ja kein Glas, da war ja so eine Schale. Schale.
Ja, nicht diese Flöten, sondern diese schönen
Champagner-Schale. Genau.
Diese Schalenarsch.
Mit einer Olive am Rand am besten noch. Nee, das war der Martini, das war nicht
der Champagner. Ja, das konnte Martini, nicht zum Shampoos.
Aber ich sag mal, nicht meine Art, aber anscheinend durchaus beliebt.
Ja, und dann, da fällt mir gerade was ein, weißt du nämlich, was teilweise in diesen 20er-Settings auch wieder gespielt wird?
Agentenlab. So James Bond.
Vampire.
Stimmt, ja, natürlich. Wobei Vampire kannst du ja auch fast in jedem Setting spielen.
Ja, klar, aber das fiel mir gerade dazu nämlich ein.
Ja, recht, ja.
es gibt auch einige also in Deutschland insbesondere problematische Abzweigungen von Vampire Life, beziehungsweise auch manchmal Charaktere, wo man sich dann überlegen muss, ob man das wirklich tun möchte. Denn wenn du Vampire in den 30ern oder dein Charakter aus den 30ern stammt.
Schwierig.
Musst also du dich irgendwie dazu positionieren, wie dieser Vampir zu den Nazis stand.
Vampire Life ist auch so eine Sache, da hast du das Angenehme, du brauchst nicht viel.
Ja.
Wir haben erlebt, Vampire wirklich zu spielen, weil wenn du Masquerade spielst, also da ist ja der Sinn, dass du als Vampir unter den Menschen lebst, ohne dass die mitkriegen, dass du ein Vampir bist.
Genau.
So. Du tötest sie auch nicht, du trinkst halt mal pro Nacht an deiner Herde, das nennt man da so, aber die sollen ja nicht sterben, weil du brauchst sie ja noch.
Genau.
So.
Nachwachsende Rohstoffe.
Und so. Richtig. Und der Punkt ist dann, du hast halt bei den Vampiren verschiedene Clans, die halt auch miteinander rivalisieren, konkurrieren, hast du nicht gesehen. Was wir erlebt haben, war zum Beispiel wirklich in Prag in der Kneipe. Wir haben in der normalen Kneipe gespielt, unter den ganzen anderen Leuten, die nicht mitkriegen durften, weil die auch OT wahrscheinlich einfach nicht verstanden hätten, was wir da machen. Also, sprich, Masquerade.
Ja.
Und dann sitzt du da mit 8 Vampiren an einem Tisch und unterhältst dich. Und wenn der Kellner kommt, dann heißt es halt Fresse halten in dem Moment oder über irgendwas anderes reden.
Ja.
Geht alles, kann man machen. Ich sag mal, wenn man als Vampir mit Waffen rumläuft, weil man hat ja auch mal ein Schwert oder ein Flock oder manche neumodische Vampire haben auch mal eine MP irgendwo, klärt es bitte vorher mit der Polizei der örtlichen Stadt ab, dass die einfach Bescheid wissen, dass ihr da seid und was ihr da macht. Weil wenn ein Anwohner geschockt wird, ist alles schon passiert.
Ich muss dir gleich eine gute Story dazu erzählen.
Erzähl ich dir auch eine. Es
die
sind
weißt
bekannte...
Weißt du was, die heben wir uns für Steady auf.
Gute Idee. Wir haben da zwei gute Stories zu dem Thema, die passieren, die kommen dann nachher auf Steady. Aber dann sagt einfach bitte der örtlichen Polizei, dass ihr da seid, was ihr da genau tut. Weil nicht, dass dann doch irgendein Anwohner sich zu Tode erschreckt, wenn er da irgendeinen Typen mit einem Katana oder was auch immer über einen Parkplatz laufen sieht. Ne? Also,
ja.
Weil ihr seid halt nicht alleine.
Und verhaltet euch korrekt in Polizeikontrollen.
Ja.
I'll tell you the story.
Nee, ernsthaft. Also,
ist nicht meine Story, aber und also Vampire Life ist in Deutschland ja auch ein riesiges Phänomen.
Ja, voll. Es gibt in jeder größeren Stadt hast du eine Domäne.
Ja.
Wir sind auch gerade überlegen, ob wir hier nochmal eine aufbauen.
Ja, ich ich persönlich habe mich da mal ein bisschen rausgehalten, weil dieses Politicking.
Es ist halt Game of Thrones nur mit Vampiren.
Ja, es ist ganz, ganz krasses großes Politicking, weil du quasi im Vampire Life spielst du um die politische Macht in der Domäne.
Ja, das heißt, du sägst eigentlich immer an irgendjemandes Stuhl.
Genau.
Und zwar jeden verdammten Abend.
Alle gegen alle.
Ja.
Immer.
Also wenn die Domäne klein ist, wir hatten das Problem jetzt in Ingolstadt, unsere Domäne war sehr klein und die wurde auch nicht größer, dementsprechend waren wir natürlich alle erstmal auf Kuschelkurs, weil jeder hatte ja einen Posten, war ja alles gut. Musst du dich ja nicht anzicken. Ja, das Problem war, wenn die Domäne größer wird, dann fangen natürlich die keinen Posten haben, irgendwann an zu intrigieren. Das ist ja der Sinn dahinter.
Ja.
Kann man mögen, es gibt auch viele Spieler, die sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich mag Intrigen spielen.
Mir war das, also ich habe einfach gemerkt, wie krass das einerseits wie zeitaufwendig viele Leute das dann betreiben.
Ja. Du musst ja auch wirklich kontinuierlich spielen, sonst macht's ja keinen Sinn.
Genau, das heißt, du bist die ganze Zeit dann
wirklich bei der Terminfindung. Alle 6 Wochen, jeden Monat.
Ja, das zum einen und zum anderen halt waren die Leute halt wirklich jede Woche am In-Time-Briefe per E-Mail verschicken, weil man ja die ganze Zeit seine politische Agenda wieder vorantreiben musste.
Und
seine
Zeit habe ich
Das war auch so das, wo ich mir gesagt habe, das ist mir zu aufwendig. Und ich habe einfach gesehen, wie krass es die Leute teilweise fertig macht, weil dieser ganze psychische Krieg, der da die ganze Zeit gefahren wird.
Weil das sind halt, Vampire sind halt da, die sind eigentlich alle, egal wen du spielst, sind kaputte Arschlöcher.
Ja, ist so. das ist ja
das ist der Sinn dahinter.
In Vampire the Masquerade, also in dem ganzen Vampire-System, hast du ja auch quasi diese schrittweise
immer kaputter werden.
Ja, dass du dich immer mehr von deiner Menschlichkeit entfernst.
Ja,
das ist eine Spielmechanik aus dem Regelwerk.
Ja, du wirst halt zentral. Immer mehr zu einem Vampir und damit auch zu einem instinktgetriebenen Wesen.
Ja, zu einem Monster.
Ja, genau.
Im Endeffekt. Und
ein Monster unter anderem.
Ja.
Richtig.
Und das
kann man machen.
Ja.
Ist super geil. Für manche mal für einen Abend, ne? Oder auch mal öfter. Aber es gibt halt auch viele, die sagen, ja, nee, been there, done that. Danke.
Ja, also ich habe es einfach bei vielen Freunden gesehen, weil diverse Freunde aus meinem tatsächlich Pen and Paper Umfeld auch Vampire Life.
Das ist auch so eine Einstiegsgeschichte, weil du kannst ja mal einfach einen Abend rein.
Genau, weil du brauchst dafür auch wirklich überhaupt keine anderen Klamotten.
Normale Klamotten oder ziehst dich ein bisschen schicker an vielleicht.
Wenn du Toreador spielst, nimmst du dein schönstes Abendkleid.
Wenn du Nossi spielst, nimmst du die abgefuckte Punkerrobe. Oder naja, die Punks sind eigentlich eher die Gangrel, aber oder ziehst du Metal-Kutte an, fertig.
Nosferatu sind die Vampire aus der Kanalisation.
Ja, aber die besten Informanten, die du kriegen kannst.
Meine Schwester hatte immer so eine krasse Nossi-Rolle
mit
Latexmaske, ja, komplett. Geil. Richtig hart.
Hey, mein Toreador-Seneschal hat am liebsten hat er Nosferatu als Informanten, weil die wissen alles.
Die wissen alles.
Die andere Informantin, die er hatte, war eine Giovanni. Also, die wissen auch alles. Sogar das war schon von vor 1000 Jahren passiert ist von irgendwelchen toten Leuten. Also
ja, nee, also Vampire Life wirklich auch nochmal so eine große Sache, muss man mögen. Ich habe mich da eben aus persönlichen Gründen immer auf zurückgehalten. So.
Ich finde es ab und zu ganz lustig, aber es ist halt sehr, wenn du es wirklich kontinuierlich diese Domäne bespielen willst, auch überregional, weil du wirst ja auch mal eingeladen von anderen Domänen, die kommen zu dir, du kommst zu denen. Das ist ein Netz in Deutschland, Österreich und Schweiz übrigens auch. Und auch in Prag, also in Tschechien. Kann man machen, aber es kostet halt echt Zeit.
Ja, und das ist halt, Vampire Life spielen ist echt nochmal so ein Hobby in sich.
Ja.
Weil das.
Ein Hobby im Hobby.
Ja.
Kleiner Kosmos innerhalb des großen Kosmos.
Ja. Also meine Schwester hat auch eine ganze Weile lang in mehreren Domänen recht intensiv gespielt, gerade auch als sie in Norddeutschland gewohnt hat. Und
das frisst halt unglaublich viel Zeit.
Ja, und ich kenne diverse Leute, die auch immer noch in München so die Domäne mit aktiv gestalten, bespielen etc. pp. Die auch schon mal so ein bisschen waren, mag's nicht mitmachen. Und ich war immer so, ja, nee, euch viel Spaß, ja, aber ich lasse es besser.
Ich habe damals damit angefangen mit Vampire Life in München. Dann gab's mein siebte Seelab, das ging auch nur so einen Abend. Da hat eigentlich jeder so ein bisschen einen Charakter bekommen.
Siebte See ist ein Piraten.
Ja, so Piratenhintergrund. Bisschen.
Genau.
Und es gab damals, aber es gibt es auch diese gescripted Labs, dass du wirklich eine Rolle bekommst und eine Mission, die du an dem Abend zu erfüllen hast.
Das ist ja auch so ein Teilaspekt von Nordic Lab teilweise ist.
Das ist halt so ein bisschen, du kannst auch sagen, es ist wie Theater, nur den Text kannst du dir halt immer noch selber aussuchen.
Impro-Theater.
Ja, genau. Aber halt für einen Abend. Und das ist auch eine Sache, das habe ich zweimal gemacht. Also ist ein bisschen wie Krimi-Dinner, nur in größer. War ganz nett. Ist aber nichts für mich, muss ich sagen. Yama hat da auch mitgemacht bei dem einen und sagt auch, ja, war mal ganz okay, die Erfahrung, aber ist nicht mein Ding. Weil einfach die Rolle, dir kann halt einfach keiner eine Rolle auf den Leib schreiben, wenn er dich nicht kennt.
Ja.
Meistens kennen Orgas, wo man vorher noch nie war, kennen einen nicht. Das bringt das Ding so mit sich. Und nee, also ich suche mir dann doch bitte lieber selber aus, was ich spiele.
Ja, ich meine, also theoretisch sind natürlich auch noch beliebige andere Settings irgendwie möglich.
Ja, alles.
Alles larpen.
Harry Potter, wie gesagt, gibt's auch viel.
Ja, also gerade auch so ein historische...
Grisha-Larp habe ich jetzt auch gehört. Kennst du die
Griechen? Ja, klar.
Das Witcher Lab natürlich. Gehört zwar auch irgendwo in die Fantasy, aber eher Low Fantasy.
Was mir gerade noch einfällt, ist Römer Lab.
Stimmt, ja, es gibt ja auch die ganzen Legionslager auf dem Epic Empires.
Ja, aber ich glaube, das als eigene Con-Orga und sowas ist das relativ tot. Die spielen noch so ein bisschen gruppenintern. Das war aber vor so 15 Jahren
oder
sowas. War das mal voll das Ding Römer Lab.
Ja, wir hatten dann auch im Grauen Lager immer eine ganze Legion.
Ja.
Die kamen halt, da war nicht Romulus, die hießen Rema, weil es war Remus, der die Stadt gebaut hat, nicht Romulus. Deswegen nannten sie sich Rema. Aber es war halt wirklich mit Centurio und hast du nicht gesehen.
Ja, ich kenne auch noch von mehreren Lab-Legionen.
An dieser Stelle liebe Grüße an die Rema, falls sie zuhören.
Und liebe Grüße an die 3. und die 12. Legion Mythodea Erdlager 2010.
Nee, also cool. Ich auch so historische gibt's ja auch ganz noch einige, die jetzt noch nicht in der Reenactment-Ecke hängen, sondern halt doch noch sagen, es ist halt Histolab.
Ja.
Gibt's jetzt neu, wollen sie machen, ein Bridgerton-Lab. Im März.
Ja, das klingt auch fancy.
Klingt sehr fancy.
Was ich noch mitbekommen habe, eben auch so aus dieser Nordic History Lab-Dinge.
Ja, so Regency, gab's jetzt eins in Frankreich.
Nee, was ich mal meinte, war so ein bisschen wie Downton
Abbey-Style
mit einem Herrschaftsgebäude, wo die eine Hälfte der Leute die Herrschaften spielt und die andere Hälfte der Leute das Personal.
Ja.
Da hat eine Freundin von mir, wollte da ganz gerne auf ein Lab hinfahren. Mhm. Das hat sich dann aber terminlich nicht ausgegangen, weil Freundin von ihr genau an dem Wochenende geheiratet hat.
Ja, gut, okay, Hochzeit geht halt vor.
Ja, sie war so ein bisschen angefressen, weil sie halt eigentlich schon kommuniziert hatte, dass sie an dem Wochenende nicht kann und dann wurde die Hochzeit genau auf dieses Wochenende gelegt.
Blöd. Vielleicht ging der Termin nicht anders.
Ja, Gründe. Aber
man weiß es
doof.
Nicht.
Sie war ein bisschen angefressen, kann ich auch verstehen.
Ja, verständlich. Ja, es gab auch irgendwie so ein Histo angehauchte Geschichte hier, so Königin von Aquitanien, also wirklich mit. Und ich glaube, die spielten irgendwo, war das Frankreich oder Belgien oder so? Ich weiß es nicht. Aber wirklich auch nicht, soweit ich weiß, nicht hier in Deutschland.
Ja.
Sehr, sehr schön. Hat wohl allen Beteiligten auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Klar, wenn man hübsche Kleider hat und die auch mal gerne ausführen möchte, feel free.
Ja.
Also, ne? Jeder wie er mag. Natürlich kommen da noch x-tausende One-Night-Bälle oder sonstige Ein-Abend-Veranstaltungen
hinzu. Also im Endeffekt, Krimi-Dinner ist ja auch
eine Art von
Mini-Lab.
Richtig. Oder ihr könnt auch ein Escape Room, wenn ihr da mal hingeht, in ein Lab verwandeln. Mein Gott, denkt euch einfach irgendwelche coolen Rollen aus und gut ist. Und gib ihm.
Genau. Also
aber geil, was ich noch erzählen wollte. Ganz wichtig. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich habe es nicht geglaubt, dass es das gibt, bis ich die Bilder gesehen habe. Eine Freundin von mir, die ich von Fantasy Lab kenne, die erzählte mir auf der Rückfahrt, weil wir zufällig im gleichen Zug nach Hause gefahren sind, die lebt in München, erzählte sie mir, dass sie auf ein Expeditionslab fährt. Da habe ich gesagt, okay, wohin denn? In die Sahara.
Ich glaube, ich kenne eine Schwedin, die da auch dabei war. Die ist Lab-Fotografin.
Die haben ein Expeditionslab mit Führer, mit Kamelen, mit Einheimischen, mit Beduinenzelten, mit allem. Die haben da wirklich eine kleine Forschungsstation in den Sahara-Dünen aufgebaut. Die sind alle dahin geflogen aus der ganzen Welt. Ja, ist jetzt vielleicht feinstaub- und emotionstechnisch nicht die geilste Geschichte, aber muss wohl für die, also sie sagt auch, es war arschteuer. Aber sie wollte das einmal erleben, wie das ist, wo ich mir auch dachte, okay, kann man machen. Wäre jetzt nicht meins. Hm. Und die spielten halt wirklich so ein ganzes Forscherteam, das in der Wüste nach irgendwas sucht, keine Ahnung.
Ja.
Und es gab, ich habe dann gedacht, viel Spaß, kannst ja mal erzählen, wie es war. Hab sie noch nicht wieder gesprochen, aber sie postete dann auf Facebook diese Bilder. Und das Hammer, also irre, was da
ja,
was
ich habe nämlich auch Bilder davon gesehen auf Instagram von einer schwedischen Labfotografin, der ich gefolgt bin.
Ja, das wird wahrscheinlich die sein. Die wird wahrscheinlich mit denen dahin geflogen.
Ja, das wird wahrscheinlich dieselbe Veranstaltung, weil ich glaube, so viele Sahara-Expeditions-Labs wird es nicht gegeben
haben. Ja, aber wo ich mir auch denke, okay, kann man mal machen.
Ja.
Warum nicht? Wenn man, aber das ist halt wirklich eine Sache, also da reden wir von Preisen.
Da muss ich gerade wieder dran denken. Weißt du, was mal das irreste Vampire-Life ist, was wir mal gemacht haben?
Was?
Das war organisiert von einer Gruppe, das haben sie in Kooperation mit irgendwie so Lobbywatch oder sowas gemacht.
Okay.
Ich glaube, eine schwedische Nordic Lab Orga hat das mitorganisiert. Mhm. Die haben quasi ein Lobbying Vampire Life in Brüssel in den Original Lobby Hotels in Brüssel gemacht. Heidewitz. Boah, das nicht war so schlecht. Die Berichte, die ich dazu gelesen habe, waren so
was
geil.
Sowas wäre mal geil im Bankerviertel von hier von Frankfurt am Main.
Und das, also die
so
haben,
weißt du, wenn du oben in den Lofts von den Bankern spielen könntest.
Ja, die haben halt wirklich, die haben das Tagungshotel, in dem sich die
sonst
krassen
immer
Lobbygruppen sonst einmieten. Ja. Das haben sie halt quasi dafür angemietet. Und sie haben über eine von den Piratenabgeordneten vom EU-Parlament, oder was, in Straßburg? Ich weiß es, die kann auch in Straßburg gewesen sein. Also irgendwie Brüssel, Straßburg, irgendwie sowas.
Ja. Wir nennen jetzt hier keine Namen, weil wir wollen jetzt hier keinen reinleiten.
Haben sie quasi auch in die Lobbybereiche, wo quasi auch wirklich diese Lobbying-Deals
sonst stattfinden.
Ja, haben sie Zugriff bekommen.
Ah, abgefahrener Shit.
Das war so auch so ein bisschen als EduLab aufgezogen. Wow. Super krass, coole Aktion.
Ja,
halt im Endeffekt, dass du halt als Vampire da reingehst und so bist so, ja, okay, wir müssen jetzt hier schauen, dass die EU die Regelungen so anpasst, dass wir besser leben können.
Ja, genau.
So
vampirischer Lobbyismus.
Großartig, fantastisch. Also das war auch eine der coolsten Sachen, die ich ever gelesen habe, zu dem was
das hat ja schon was von einem Strategiespiel. Also
ja.
Das ist ja schon,
also das hatte halt auch so ein educational Hintergrund.
Das ist ja schon wirklich Planspiel.
Ja, und super coole Aktion. Also
ja,
da war ich echt so ein bisschen so, ich wäre gerne dabei gewesen.
Also ich sag, wie gesagt, Leute, LARP ist nicht nur ein Hobby. Ja, es ist vor allem ein Hobby, aber es gibt ja nicht umsonst auch in Skandinavien und Schweden mittlerweile auch die Idee einfach von LARP, Schooling und Educational LARP, dass du wirklich Leute in rollenspielerische Situationen versetzt, um ihnen etwas beizubringen.
Das machst du ja eigentlich schon immer.
Machst du auch in der Klasse. Der Lehrer macht das ja auch ab und zu, halt, aber bei uns leider Gottes herrscht immer noch der Frontalunterricht vor, was halt sehr schade ist.
Ja, also das also.
Aber zum Beispiel allein Theatergruppen machen es besser.
Ja, also du hast schon diese Mini-Rollenspiel-System-Sachen wird ja viel im Unterrichtsbereich benutzt. Und es gibt halt in Dänemark, glaube ich, gibt es eine Schule, die da sehr, sehr, eine Internatsschule.
Ja, ein Lab-Internat.
Genau, die da ganz explizit drauf setzen, um eben in der Bildungsarbeit vorwärts zu kommen. Und du hast ja auch, Organisationen wie die Waldritter, die ja eben auch
Kinder.
Mit für Kinder.
Besonders auch Kinder schon, sag ich mal, damit ranführen.
Ja, und die das aber eben dann auch, das Lab, da auch educational einsetzen.
Ja. Und da muss ich sagen, sind die Waldritter das sehr positiv besetzte Beispiel. Es gibt da leider auch einen Verein.
Ja.
Wir werden das Fass jetzt nicht ganz aufmachen.
Es ist halt einfach, wenn du sagst, deine Kinderaufbewahrung, es wäre educational, ist es halt einfach nicht wahr.
Also, na, ECW.
Ja, ja.
Bitte belest euch da vorher, bevor ihr eure Kinder auf so einen
Genau, bitte anmeldet. Bitte schickt eure Kinder nicht irgendwo hin.
Nee, bitte guckt wirklich vorher nach, lest euch da Sachen durch. Es sind da so viele Dinge vorgefallen. Vielleicht waren die Cons auch mal wirklich gut, man weiß es nicht. Ich habe die Leute damals als sehr nett kennengelernt, aber das sind sie wohl auf den ersten Blick immer. Ich habe die vor 15, 20 Jahren mal kennenlernen dürfen. Da waren die sehr freundlich und sehr nett, aber
davon, dass halt du nett sehr, und freundlich sehr, bist, hast du immer noch keine Ahnung, wie du vernünftig mit einer großen Menge von Kindern umgehst. Nee,
und vor allem Sekten sind am Anfang auch immer nett und freundlich zu dir, ja, ne, wenn sie irgendwas wollen. Nein, also bitte belest euch da, bevor ihr eure Kinder mal auf den Lab schickt, dann schickt sie lieber zu den Waldrittern oder nach Bogenwald, da haben sie, glaube ich, mehr von.
Ja. Genau.
Weil von denen habe ich eigentlich echt viel Gutes gehört. Mhm. So, und ich glaube, jetzt haben wir genug geredet für heute.
Ja.
Aber das war geil, da hätte ich noch 3 Stunden weiter.
Oh, ja, ist auch wieder 1 Stunde geworden, okay.
Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Dann machen wir noch
und dann gehen wir rüber zu Steady.
Ja.
Also, wenn euch das Gelaber hier noch nicht genug auf den Geist geht, könnt ihr uns gerne bewerten. Auf Spotify, auf iTunes, auf Facebook, auf jeder Plattform, wo man uns halt bewerten kann.
Genau.
Amazon.
Sagt euren Freunden, dass sie auch mal in Queer und Nerdy reinhören sollen, weil wir voll cool sind.
Ja, und wenn ihr uns nicht mögt, schickt uns euren Feinden. Nein, aber ihr könnt ja, ne, also lasst uns auch gerne mal wissen, auch auf Insta oder so, wenn ihr noch ein Thema besprochen haben wollt. Ich muss jetzt auch noch mal gucken, ich hatte ein paar Nachrichten bekommen noch zu coolen queeren Serien, über die wir mal reden sollten. Muss ich mal raussuchen.
Oh, ich habe angefangen, Smiley zu gucken. Das ist so cute.
Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch mal auch einfach für euren Support. Genau, wenn ihr... Ich weiß, wir haben alle gerade kein Geld, weil alles wird arschteuer, aber wenn ihr Bock und noch Kohle übrig habt, freuen wir uns immer über Leute, die uns auf Steady unterstützen. Ab 5 Euro geht's los. Gibt's Special Content.
Jede Unterstützung hilft. Ja. Einfach, dass wir das besser machen können. Wenn wir richtig viel Unterstützung bekommen würden, dann wäre es auch vielleicht noch ein bisschen einfacher, es wieder regelmäßiger zu schaffen, weil so müssen wir halt immer um unsere Lohnarbeit herum alles planen.
Ja, du musst halt immer alles um den Brotjob rum planen und da wird die Terminfindung dann schon echt dünn.
Ja.
Und weil trotz allem arbeiten wir halt immer noch alle voll. Also
nur noch 36 Stunden.
Ja, schön für dich. Ja, wir arbeiten aber alle noch wirklich was anderes nebenbei. Und ich sag mal, vom Podcasten leben tun wir nicht.
Nee.
Ne? Aber an der Stelle vielen, vielen Dank an die Leute, die uns auf Steady unterstützen und folgen. Und natürlich auch an alle anderen.
Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Freut uns immer sehr.
Und wir sehen uns in 2 Wochen.
Ja.
Hören uns.
Hören wir uns, sehen wir uns, irgendwann sehen wir uns auch wieder. Wir haben nämlich demnächst wieder einen Stream anstehen.
Ich weiß gar nicht, ob der zu dieser Zeit schon vorbei ist. Könnte sein. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall sehen wir uns. Ansonsten behaltet unseren YouTube-Kanal im Auge.
Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss.